Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt mal wieder eine Folge Leicht Verdaulich, unser Format, in dem wir uns mit epischen Texten beschäftigen. Diesmal nach dem Steppenwolf, den wir letztes Mal hatten, jetzt Siddhartha von Hermann Hesse. Ja, Philipp, wie sind wir auf den Text gekommen?
Als ich gesagt habe, dass ich irgendwas von Hermann Hesse lesen will, dann hast du sofort gesagt: Siddhartha, was ist damit? Und ich so: Hört sich interessant an, warum nicht? Und der Grund, warum ich zu Siddhartha was machen wollte, ist, weil ich zu Hermann Hesses Haus, das in Geinhofen ist, nicht weit weg, da wollte ich hinfahren und das mir mal anschauen. Und dazu kommen wir dann später auch noch zu einem Snippet, aber ich glaube, erst ein bisschen was zum Buch an
Ja, ich
sich,
muss noch
oder? Oder wie das
erzählen,
erst
ich
noch ein
muss noch
Vorgeschmack?
erzählen, warum ich das gleich so, weil ich da gleich gesagt habe, ja, Siddhartha.
Ja, stimmt. Warum eigentlich?
Und zwar hängt das, habe ich das schon öfter mal einfach in Bücherläden gesehen. Unter
Echt?
anderem eben bei Dussmann zum Beispiel, also das ist so ein sehr großer Bücherladen in Berlin, in dem
Mhm.
ich ab und zu mal gerne hingehe, wenn man sein Buch kaufen will. Und da steht es auch so sehr präsent
Ja.
in dem einen Bereich da zu sehen. Also es scheint ein durchaus populäres Buch zu sein. Jetzt, wenn man sich ein bisschen mit dem Buch auseinandergesetzt hat, habe ich auch gehört, dass das vor allem zu Anfangszeit der Bundesrepublik, also so in den 50er, 60er Jahren,
Ja.
wegen seinem Thema sehr populär war, obwohl es eigentlich schon viel älter ist.
Generell Hesse war sehr, hat so eine Renaissance in den 60er, 70ern bekommen oder hat es. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder ein bisschen der Fall. Es wird immer mehr über Hesse ja gelesen und so weiter. Unter anderem auch, weil er jetzt in Baden-Württemberg teilweise Pflichtlektüre ist. Also Steppenwolf zum Beispiel ist ein Sternchenthema im
Weiß nicht, ob das
baden-württembergischen
einen
Abitur.
du, weiß jetzt nicht, ob das einen dazu animiert, mehr von dem zu lesen.
Stimmt, auch wieder richtig. Ja, nee, aber
Ja, also nee,
deswegen wieder.
weil du gemeint hast, dass es jetzt populärer wird oder gerade wieder eine Welle hat, so ein sehr großer Podcast im deutschsprachigen Raum hat gerade auch eine zweite Episode gemacht, die gerade darüber. Da werden sich die Verkäufe durch die Decke gehen, nochmal.
Ja, genau. Nee, aber dein Vorgeschmack auf den Text, was ist der diesmal?
Der ist ein bisschen provokant. Er spielt ein Zitat an, das ich später noch vortragen werde, das er selber gesagt hat. Und zwar heißt es, mein Vorgeschmack, Mogelpackung.
Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, worum es da geht, aber dazu dann später mehr.
Ja, über die Biografie haben wir schon in der letzten Folge ausschweifend gesprochen, also da haben wir uns wirklich viel Zeit genommen. Trotzdem, jetzt nochmal so eine Frage an dich. Du hast dich ja mit der Biografie hauptsächlich auseinandergesetzt. Hesse und Indien, das haben wir so ein bisschen übersprungen in letzter Folge.
Ja, genau. Er war 1904 bis 1914 am Bodensee, hat er gelebt, in Geinhofen eben. Und 1911 ist er nach Indien gefahren, nach Ceylon, das ist, kennst du das? Das ist Sri Lanka, heißt es heute.
Sri Lanka
Und
kennen wir.
genau. Und früher hieß es eben Ceylon, das war eine britische Kolonie, wie ganz Indien. Und er hat da sich eben umgeschaut. Er war aber tatsächlich nie in Indien selber. Er war, ich glaube, in Burma und so weiter, aber er war nie in dem heutigen Indien. Warum Indien, fragt man sich, das ist schon ziemlich weit weg, und warum nicht irgendwie China? Das passt vielleicht auch ein bisschen mehr zum Buch, aber dazu kommen wir vielleicht später. Seine Eltern haben in Indien missioniert, und es ist eben so, dass er ja auf den Fußstapfen seines Vaters und seiner Mutter ein bisschen ja da das erkundigt hat, aber es ist so, dass er es ihm da irgendwie nicht gefallen hat. Er war ein bisschen desillusioniert von der Zeit dort, und was er dann eben erlebt hat, und deswegen ist er auch wieder zurückgekommen. Es war ein bisschen so, ja, eine Kadenz in seinem Leben oder Zenit in seinem Leben. Dann kurze Zeit später, also ein paar Jahre später, hat er sich auch von seiner Frau getrennt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das wirklich miteinander zu tun hat, aber diese Reise hat ihn auf jeden Fall sehr geprägt.
Wenn ich es jetzt ein bisschen krasser ausdrücken will, dann kannst du sagen, es war eine Zensur in seinem
Zensur, ja, das ist das Wort, das ich gesucht habe.
Leben.
Aber er hat ja auch in seinem Er hat über Indien sehr viel geschrieben. Es gibt ein ganzes Buch dazu, seine Erfahrungen, das heißt Aus Indien. Es hat aber auch ich glaube, viel später auch geschrieben, was irgendwie interessant ist, weil, wie gesagt, er war nie in Indien. Genau, nee, aber die Zeit ist eben, der war ja am Bodensee in Indien und so weiter. Und was er da am Bodensee gemacht hat und ja, wo er da gelebt hat,
Wie es in seiner Bude aussieht.
wie es in seiner Bude ausschaut, bei seinen beiden Buden, die er da gehabt hatte, dazu kommen wir jetzt. Zurück zu dem Hesshaus.
Ich sitze hier unten im Baum in Geinhofen direkt am Bodensee und da sitze ich vor einem Haus, das einmal Hermann Hesse bewohnt hat. Dieses Haus ist heute ein Museum für Hermann Hesse und nebendran gibt es noch ein Museum, nämlich dem Museum der Höri. Und die Höri ist hier diese Gegend und auf der Höri haben sich ganz viele Künstler nach Hermann Hesse angesiedelt und ist heute immer noch ein Platz, wo sich Künstler auch ansiedeln und auch hier sind. Das ist alles hier in diesem Museum, wird das thematisiert. Aber zurück zu dem Haus, in dem Hermann Hesse gewohnt hat. Gibt es ein Bild, wie das vor 100 Jahren ausgeschaut hat? Und ich muss sagen, das sieht eigentlich eins zu eins so aus, wie es heute ausschaut. Nur, dass das Bild innen drin schwarz-weiß ist und heute sehe ich es in Farbe. Das ist ein weißes Fachwerkhaus und die Balken sind so leicht lila-blass angemalt. Die Fensterläden sind grün-grau angestrichen und in der Mitte ist ein großes Tor, wo man dann die ganzen Bauerngewerkschaften hinein und raus fahren konnte. Was man auch sieht, ist ein Brunnen am Anfang der Straße und dort hat Hermann Hesse das ganze Wasser geholt, weil es gab damals kein Wasseranschluss für dieses Haus. Zum zweiten Haus, auch in Geinhofen, gab es einen Wasseranschluss und da gehen wir auch gleich hin. Gegenüber vom Haus ist so eine kleine Kirche, so eine Kapelle und die ist auch recht schön innen drin ausgestattet, so ein bisschen ja, gotisch mit einem barocken Altar und einer hölzernen Decke. Was man hier auch noch sieht, ist eine Bronzestatue von Hermann Hesse, wie er so seine Hand in seine Hose tut, mit so einem offenen Jackett, ganz leger, und in der anderen Hand hat er seinen Hut in der Hand. Hier im Hermann Hesse Haus, also das Haus, das er dann später gebaut hat, 1907 gebaut hat. Es ist ein bisschen auf dem Berg oben und hat einen wunderschönen Blick auf den Bodensee. Und das absolute Highlight in dem Haus ist eigentlich das Haus selber, obwohl es auch wunderschön und alt ist, sondern eigentlich der Garten. Der ist riesig und das meine ich im besten Sinne, zugewuchert, auf die schönste Art. Da gibt es überall Pflanzen und auch beschriftet und sind auch alles wunderschön. Es gibt ein kleines Lädchen, wo natürlich Bücher von Hermann Hesse verkauft werden, aber auch Produkte aus dem Garten, auch Originalsamen werden dort verkauft. Es ist ein sehr angenehmer Ort. Das Haus selber, es gibt einen Film, den man dort auch anschauen kann. Es gibt auch Führungen. Und das Innenhaus ist sehr gut erhalten. Das ist dank der Leute, die es hier rekonstruiert und restauriert haben. Und man sieht die originalen Wandfarben, man sieht die originalen Handgriffe, die ergonomisch sind. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, da war ich ein bisschen skeptisch, aber die sind eigentlich wirklich ganz angenehm anzufassen. Auch die ganzen Holzmöbel sind doch alle original und sehr schlicht, aber auch gehalten. Man sieht auch sein Arbeitszimmer mit dem Bücherschrank und dem überraschenderweise sehr modernen Kamin, der immer noch heute wunderbar funktioniert. Und es ist alles sehr gut intakt gehalten und sieht so aus, als würde Hermann Hesse dort wahrscheinlich noch wohnen. Fast. Aber das tut er nicht mehr, schon seit 100 Jahren nicht mehr. Aber wer heute noch hier lebt, sind die ganzen Pflanzen und zum Beispiel der Kastanienbaum, den er selbst eingepflanzt hat, lebt hier auch noch.
Genau, also jetzt sind wir wieder im Studio
Ich kann auch
und
leider nicht fragen, zurück im Hauptstadtstudio.
nee, aber Hesses Haus, das ist richtig interessant. Dazu kommen wir, glaube ich, ein bisschen später einfach noch, um da meine Erfahrung zu sagen. Das kommen wir dann am Ende der Folge nochmal drauf zurück. Erinnere mich dann bitte dran.
Okay.
Genau.
Jetzt im Buch jetzt nur selber.
Ja.
Das wurde 1922 veröffentlicht, zumindest das Buch als Ganzes. Es gab aber schon 1920 den Anfang zu lesen, und zwar in der Neuen Züricher Zeitung. Das ist ganz spannend, das ist irgendwie so stückelhaft erschienen. Also der Anfang war dann, ist dann 1920 erschienen. Weiter ging es dann in den Basler Nachrichten mit dem Gotama-Teil. Also das sind dann die ganzen Kapitel, sag ich jetzt mal. Und dann weitere Bruchstücke sind dann in der Zeitung Genius erschienen unter dem Namen Siddharthas Weltleben. Auch sehr geil, bis dann eben schließlich das ganze Buch, das dann 22 erschienen ist. Und die Nachdrucke danach sind dann zusammen mit drei weiteren Erzählungen von Hesse unter dem Titel Weg nach Innen erschienen. Also es war anscheinend ein erfolgreiches Buch, aber dann anscheinend nicht so erfolgreich ist, dass man das alleine weiter hätte verlegen können.
Naja.
Ja,
Und das hat sich ja.
jetzt haben wir, glaube ich, schon mit dem Snippet genug hier vorneweg wieder geredet. Dann können wir mal zum Hauptgericht übergehen, weil den harten Text anschauen. Guten Appetit. Ja, der Titel des Buchs ist ja Siddhartha, oft dann auch noch mit dem Untertitel Eine indische Erzählung. Was hast du dir dabei gedacht oder was hast du dazu gedacht, als du es gehört?
Also als erstes dachte ich mir, oh ja, Hesse verpackt jetzt eine echte indische Erzählung für ein europäisches ja, Publikum. Aber als ich es dann gelesen habe, dachte ich mir so, ja, das ist eigentlich eine komplett ausgedachte Geschichte, was ich ein bisschen schade fand, muss ich ehrlich sagen. Aber so dann gegen Ende fand ich es dann schon sehr cool, dass er auch seine eigene ja, Stil reingebracht hat. Aber ich glaube, dazu komme ich dann. Für die Gesamtinterpretation.
Also mir ging es ähnlich. Ich dachte auch, dass es, wie wahrscheinlich jeder, dass es um Siddhartha Gautama, also um den Gründer des Buddhismus, wenn man so sagen kann, geht. Also man kennt ihn auch als Buddha.
Sein
Und
bürgerlicher Name Siddhartha. Und
ich war dann aber sehr positiv überrascht, dass es eben nicht um Buddha geht, sondern um eine andere Person. Und ich fand das Ganze dann sehr erfrischend.
ja, da kann ich zustimmen.
Und auch richtig krass spannend, jetzt, wir haben ja schon den Steppenwolf gemeinsam besprochen und gelesen gehabt. Ich fand spannend, dass es ein ganz anderer Schreibstil ist, dem hier verwendet wird, als im
Ja.
Steppenwolf. Also, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass das beide von Hesse ist, dann wäre ich jetzt zuerst nicht drauf gekommen, dass es der gleiche Autor ist. Du hast ja, glaube ich, noch ein paar mehr Werke von ihm gelesen. Wie sieht es da aus?
Also, das kann ich auf jeden Fall, da kann ich zustimmen. Ich habe Narziss und Goldmund gelesen, das Spiel im Mittelalter. Und da muss ich auch sagen, da auch, das ist ein bisschen mehr Siddhartha ähnlich, die Geschichte ist auch ähnlich, aber da hat er auch ein bisschen diesen Mittelalter-Feel gehabt. Unterm Rad fand ich, also er passt sich schon sehr seiner Geschichte an. Ich sag's mal so, weil, wie gesagt, das ist jetzt sehr, ich will sagen indisch, aber sehr, ja, spirituell angehauchtes Thema und so finde ich es auch sein Schreibstil.
Hast du
Und,
da vielleicht mal jetzt spontan irgendein Zitat oder sowas? Einfach irgendwie
ja,
einen Satz vorlesen oder sowas? Oder
okay.
sagst du, das ist ganz gut?
Dann fange ich einfach mal damit an. Die meisten Menschen, Kamala, sind wie ein fallendes Blatt, das weht und dreht sich durch die Luft und schwankt und taumelt zu Boden. Andere aber, wenige, sind wie Sterne, die gehen eine feste Bahn, kein Wind erreicht sie, in sich selber haben sie ihr Gesetz und ihre Bahn. Das ist auch gleich mein Lieblingszitat aus dem ganzen Buch. Aber ich finde, da ist ja nichts wirklich Handfestes. Es ist sehr viel gefühlsartig und so. Und da sind nicht harte Fakten. Ich meine, der Steppenwolf würde wahrscheinlich ein bisschen seine Augen drehen und sagen: So, was ist denn das für ein spirituelles Zeug? Aber ja.
Wenn man es gut meint, könnte man sagen: sehr philosophisch, sehr spirituell. Wenn man böse wäre, könnte man sagen: sehr viel Geschwurbel, wobei Geschwurbel natürlich so eine negative Konnotation hat, die ich jetzt hier gar nicht widerspiegeln will.
Nee, es kommt natürlich auch immer auf die Person an, die es liest und deren Meinungen dazu. Ich glaube, das ist ein was, man kann sehr viel aus Siddhartha rauslesen, was da nicht drinsteht, und man kann sehr viel rauslesen, was drinsteht. Also,
hast du recht.
Fangen wir an, das Buch zu lesen, oder?
Ja, also zumindest das zusammenzufachen, lesen wir es schon selber. Wir haben auch eine sehr starke Einteilung, also es ist in ein Kapitel eingeteilt, aber so ein Kapitel entspricht meist auch einem Lebensabschnitt, das dann auch meistens im Buch so angesprochen wird. Also dann wird meistens dann auf die Zeit, du hast gerade schon Kamala angesprochen, kommen wir später, wer das ist, aber da wird dann meistens gesagt, hier die Zeit, wo ich bei Kamala war, und das war dann ja auch wirklich dann ein Lebensabschnitt in seinem Leben, wo er einer bestimmten Philosophie nachgegangen ist, wenn man das so sagen kann. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es sind auch, Siddhartha erlebt eine Sinne oder eine Persönlichkeitswandel, und dieser Persönlichkeitswandel ist eben, wie du sagst, in diesen verschiedenen Kapiteln unterteilt. Und ich würde mal sagen, die ganzen Kapitel sind ja auch nach Personen benannt. Und das sind dann die Personen, mit denen er dann am meisten zu tun hat und ihn dann auch prägen.
Ja, es ist eine, du hast gerade gesagt, wie ist es gemeint, Persönlichkeitsentwicklung oder sowas?
Ja, genau.
Und es ist gleichzeitig auch eine Coming-of-Age-Story.
Stimmt. Er wird sehr alt in dem Buch.
Ja. Und beginnen tut alles in seiner Kindheit. Und zwar ist er der Sohn eines Brahmanen, so heißt das erste Kapitel. Brahmanen, zur kleinen Erklärung, das ist die oberste Kaste in der hinduistischen Gesellschaft. Also man hat, wenn man in den Brahmanenstand oder Kaste eben hineingeboren ist, das Recht, aber auch die Pflicht, als Priester oder Gelehrter tätig zu sein.
Ja. Und das ist auch eine sehr hohe Kaste, wie du
gesagt hast,
praktisch. Ein Prinzensohn praktisch. Und
Wie Aber, der historische Siddhartha, oder?
Ich glaube auch, ja, stimmt. Und
was war ein Siddhartha?
Nee, erzähl mal.
Der stammt vermutlich, also hat er wahrscheinlich genauso übernommen von Siddhartha Gautama, also dem historischen Buddha, wenn man es so will, wo, ja, genau, wo einen vielleicht da jetzt ein bisschen in die Irre führt, wenn man es so will.
Ja, schon ein bisschen.
Und das klingt auch erstmal alles so, also Siddhartha ist sehr beliebt in der Umgebung, der er ist sehr klug, er ist sehr anständig, meditiert viel, unter anderem eben unter so einem, was für ein Baum ist das? Unter diesem bekannten Baum, unter dem Buddha auch meditiert hat.
Ja.
Maulbeerbaum? Nee, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht.
Okay, passt. Armutszeugnis, aber egal. Und sein Vater, der eben ein Brahmane oder Priestergelehrter ist, zeigt ihm da so ein bisschen das Brahmanenleben vor, weist ihm da ein bisschen die Lehren, die Riten ein.
Also, er wächst unter einem Feigenbaum auf.
Feigenbaum war es.
Und sie setzten sich nieder unter einem Banyanenbaum, aber das ist später, als sie dann jemanden treffen.
Er findet auf jeden Fall, er empfindet dieses Leben dort als relativ freudlos. Er spürt eine innere Unruhe in sich und er entschließt sich dann letztendlich zu einem besitzlosen Samana zu werden. Die Samana waren Asketen, wenn man es so will, die da im Wald gelebt haben. Und da entschließt er sich denen anzuschließen. Und Govinda, das ist so sein bester Freund seit Kindertagen, den auch bewundert und mehr liebt als sich selber, entschließt sich mitzukommen und seinen Weg zu gehen.
Ja, Aber da fand ich auch, das ist so, die Hauptperson ist ja ganz klar Siddhartha, ich meine, das Buch heißt ja so. Und Govinda war ein bisschen so eine Nebenfigur, fand ich. Und war so nur, um den Helden in dem Fall zu unterstützen. Aber ich finde es dann auch interessant, wie er sich dann wandelt, seine Person. Aber dazu kommen wir dann später, aber das im Hinterkopf zu
Ich
haben.
habe am Anfang sehr, sehr starke Sympathie gegenüber Govinda gehegt, der so selbst aufopfernd oder so selbstlos sich
Ja.
zu Govinda, dieser Kinderfreundschaft hingegeben hat.
Ja.
Insgesamt würde ich aber sagen, wenn man jetzt so eine kleine Interpretation von diesem ersten Kapitel machen will, dass man keine Erfüllung durch Tradition erlangen kann. Verstehst
Ja.
du, was ich vielleicht meine, oder siehst du das komplett anders? Oder?
Zu Tradition oder was meinst du?
Also mit Tradition meine ich, er erkennt, dass er, wenn er den Weg seines Vaters geht, diesen Brahmanentum so jetzt direkt nachfolgt, dass er dadurch nicht glücklich
Ah,
werden kann.
okay.
Weil ich hätte jetzt eben gesagt, das ist so die Anfangskonflikt. Er muss anfangen, seinen eigenen Weg zu gehen, weil er in der Tradition, in dem, was ihm vorgelebt wird, weil das für ihn
Das
funktioniert.
ist, finde ich, auf jeden Fall interessant, so zu sagen, ja, auch das ist ja auch sehr mutig von Siddhartha, zu sagen, ja, nö, ich mache jetzt nicht das, was mein Vater gemacht hat, sondern ich gehe meinen eigenen Weg. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ich habe tatsächlich nicht unbedingt daran gedacht, sondern ich habe an dieses typische, ja, spirituelle gedacht, durch Material, mit materiellen Besitz wird man nicht glücklich. Weil er wohnt ja auch in dem Palast, soweit ich weiß, und wird dann Asket. Das ist ja absolut das Gegenteil von dem, was man ja in dem Palast hat.
Stimmt, ja.
Und daran habe ich zuerst gedacht, weil das eben so dieses typische Argument von spirituellen Leuten ist.
Was man auch noch dazu sagen könnte jetzt vielleicht, dass er ja mehr oder weniger im Teenageralter weggeht. Also er fragt seinen Vater ja sogar noch, ob er gehen darf. Und der erlaubt ihm das auch erstmal nicht. Und bleibt er so lange stehen, bis sein Vater dann letztendlich doch ihn gehen lässt. Und da könnte man so ein bisschen den Teenager, den Rebellen, die Pubertät rauslesen, die da in dieser Lebensphase, in der Coming-of-Age-Story,
Ja.
das der Übergang vom Kind zum Jugendlichen.
Ja. Aber auch krass, dass er sich auch so früh entscheidet irgendwo. Das ist, ich meine, früher wurden die Menschen ein bisschen früher erwachsen, aber dass er so entschlossen ist. Also ich hätte da irgendwie gedacht, dass er ein bisschen unsicherer ist. Ja.
Gehen wir mal zum nächsten Kapitel, wo sie dann bei den Samanas sind. Schon gemeint, Samanas sind Leute, die in einer extremen Askese leben. Die fasten sehr viel, versuchen ihre Gefühle möglichst zu ignorieren, leben im Wald. Das bisschen Nahrung, das sie zu sich nehmen müssen, kommen sie durch Betteln. Sie verachten das irdische Leben. Und das Gesamtziel, ich jetzt mal so sagen, ist, sich selbst zu überkommen. Also man versucht dort sehr viel zu meditieren, aber trotz Meditation und auch durchaus vorübergehenden Erfolgen erkennt Siddhartha, ich weiß gar nicht, Govinda folgt ihm dann da auch so, dass es kein Weg ins Nirvana ist, sondern nur ein kurzfristiges Flüchten aus der hiesigen Welt, beziehungsweise eine Betäubung ist. Und daraus entwickelt sich dann ein Misstrauen gegen Lehren.
Und dazu habe ich ein schönes Zitat, nämlich, dass diese Versenkung ihm nichts bringt, hätte er nicht bei den Samanas lernen können, sondern auch, Zitat, in jeder Kneipe eines Hurenviertels, mein Freund, unter den Fuhrleuten und Würfelspielern hätte ich es lernen können. Wo er sagt, ja, die Samanas sind dann nicht wirklich besser als die, und er meint die unterste Kategorie von Aktivitäten, denen man nachgehen kann.
Ganz kurz, Würfelspielern merken.
Ja, stimmt, das ist wichtig. Aber auch alles andere merken eigentlich. Ja. Aber ich fand es auch interessant, dass er Betäubung ja auch eigentlich gleichsetzt mit, ja, der Meditation, oder? Ist das nicht ein bisschen so?
Ja, das stimmt.
Und dieselbe Flucht, dieselbe kurze Betäubung findet der Ochsentreiber in der Herberge, wenn er einige Schalen Reiswein trinkt oder gegorene Kokosmilch. Dann fühlt er sein Selbst nicht mehr, dann fühlt er die Schmerzen des Lebens nicht mehr, dann findet er eine kurze Betäubung. Auch ein Zitat. Kurz nach dem anderen. Ja, wo er auch schon ein bisschen dagegen hetzt, ja, schießt.
Auch wenn wir jetzt sehr viel Betäubung hatten, ich würde trotzdem sagen, so gesamt, also interpretationsmäßig von diesem Kapitel jetzt oder von diesem Abschnitt, Lebensabschnitt, wie auch immer, dass das mit der Betäubung und so darauf hinausläuft, dass er keine Erfüllung durch Verzicht bekommen kann. Müsst ihr dem
Ja.
zu?
Ja. Das ist ja auch seine Lehre daraus, dass er nicht wirklich dem Samanas irgendwas abgewinnen kann. Dass es trotzdem ihm nicht wirklich reicht, was sie sagen.
Ich
Hier
hatte
steht
jetzt.
ja auch, aber Nirvana werden wir nicht erreichen. Er nicht, wir nicht. Was er sagt, ja, schön, dass wir hier die ganze Zeit beten, nicht beten, meditieren und so, aber irgendwie sehe ich da ja nicht wirklich
Ja,
den
da hat
Sinn
er auch.
oder
Die alten
dahinter.
Samanas, die sind ja auch immer noch da. Die haben ja auch genau die.
Genau, ja.
Ja, und
Die alten. Ja.
dieses Misstrauen gegen Lehren, das müssen wir jetzt mal im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt ins nächste Kapitel gehen, wo wir den großen Gotama treffen. Mit Gotama, das ist Pali und ja, ist der Name für Buddha in Pali. Und also das ist eine indische Sprache. Pali. und eben weil sie jetzt so enttäuscht sind von der Lehre der Samanas, ziehen sie weiter. Sie haben gehört, ja, selbst zu den Samanas im Wald ist das Reden, die Sage von Gotama vorgedrungen, dem Erleuchteten und der es geschafft hat, das Leid zu überwinden und das Nirvana erreicht hat. Und deswegen entschließen sie sich jetzt, die Samanas zu verlassen und zu diesem Gotama zu pilgern. Und sobald sie da sind, erkennen sie dann auch, dass sie hier den Erleuchteten vor sich haben. Govinda entschließt sich dann auch, ihm sich anzuschließen und Siddhartha zu verlassen. Und auch Siddhartha erkennt an, dass er jetzt hier vor dem Erleuchteten, vor Buddha steht, hat dann allerdings ein Gespräch mit dem Garten, der trifft ihn da zufällig, wo
Aber ist
er.
das nicht. Ich dachte, es wäre ein Traum von ihm. Nicht?
Okay,
Ich
dann habe
dachte,
ich es verstanden.
es wäre ein Traum, wo Gotama ihm dann im Kopf geht. Und es ist ja so.
Es kann sehr gut sein, dass das ein Traum war. Dann habe ich das vollkommen überlesen. Ich möchte noch kurz zu Ende machen.
Ja.
Und zwar in diesem Gespräch kristallisiert sich so ein bisschen seine Einwände raus, die Lehren von Buddha zu folgen. Also er sagt, er kann denen nicht folgen, weil er die Lehre, die Buddha gemacht hat, sich auf die Erfahrungen von Buddha stützt. Und er will jetzt eigentlich seine eigenen, oder er muss jetzt eigentlich seine eigenen
Ja.
Erfahrungen machen. Und das Ganze läuft dann so ein bisschen darauf hinaus, dass er sich selbst kennenlernen muss oder sich selbst kennenlernen will, statt sich selbst zu überwinden. Und dadurch, durch diese ganzen Erkenntnissen und die neue Richtung, die er jetzt einschlägt, fühlt er sich jetzt deutlich mehr erwachsen. Coming of Age. Jetzt kannst du sagen.
Genau. Und du hast gesagt, Govinda verlässt ihn, aber es ist ja, wie du sagst, Siddhartha sieht ein oder erkennt, dass diese Lehre von den Samanas und die des Buddha nicht wirklich was für ihn ist. Und deswegen will er sich selbst auf die Reise begeben, Selbsterleuchtung zu finden. Und deswegen entschließt er sich, ja, dem Asketen sein, oder da noch nicht wirklich, aber ja, seinen eigenen Weg zu gehen. Und Govinda sagt, nee, ich glaube, es ist ganz schön hier. Und da fand ich es interessant, dass er, also Hesse, die beiden Charaktere auseinandergehen lässt. Weil
Ja.
vorher hatten wir Govinda als treuen Gefährten von Siddhartha, der ziemlich ohne Wenn und Aber alles macht, was Siddhartha sagt, ohne nachzudenken. Und jetzt auf einmal hat er seinen eigenen Willen. Das fand ich schon irgendwie interessant.
Wenn man es jetzt auf die Metaebene schiebt, dann haben wir jetzt eine Einheit, die aus dem Hinduismus kommt, also von den Brahmanen, und dann am Buddhismus, an Gautama, sich an eine Abschweife, an, abspaltet, abspaltet. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also die einen Leute gehen weiter den hinduistischen Weg nach, die anderen gehen den buddhistischen Weg nach. Also sein Vater bleibt beim Hinduismus. Govinda bleibt bei Gautama und
Ja.
Siddhartha geht nochmal den extra Weg.
Den werden wir jetzt rausfinden, weil was
Ich
kommt als nächstes?
möchte noch meine Gesamt- oder meine Interpretation, nicht gesagt, ich will die ganze Zeit immer
Ja.
Gesamtinterpretation sagen, aber meine Interpretation zu diesem Kapitel. Wir hatten jetzt zuerst, habe ich hier gemeint, Überwindung oder keine Erfüllung durch Tradition, du hast gemeint, keine Erfüllung durch Materialismus, dann jetzt aber auch keine Erfüllung durch Verzicht. Und hier hätte ich jetzt so ein bisschen, das war jetzt ja so ein bisschen Dialektik, also so ein bisschen These, Antithese.
Ja.
Jetzt kommt die Synthese und da hätte ich jetzt gesagt, Erfüllung durch Erfahrung.
Okay, interessant.
Zumindest probiert er jetzt diese These aus. Also wir haben jetzt neue These, oder?
Ja, aber ich finde auch irgendwie, er weiß noch gar nicht, was die These ist. Er kommt ja dann. Also du meinst jetzt das nächste Kapitel, das Kamala heißt, oder?
Genau.
Genau.
Er lehnt ja aber die Lehre ab. Also er sagt ja bewusst, also Govinda will ja die Lehre von Gautama weiter kennenlernen und
Ja.
weiter folgen. Und Siddhartha hört sich die an und meint aber, ja, ich sehe auch eigentlich keine Lücke da drin, aber
Ach so,
ich will mich annehmen.
ja.
Also eine Abkehr vom Wissen und ein Hin zur Erfahrung.
Ja, aber ich habe mich gefragt, ob das jetzt, also mir kam das nicht wie eine richtige Entscheidung vor, sondern eher so, oder nicht Entscheidung, aber so eine bewusste Entscheidung für etwas eben nicht, sondern eher eine bewusste Entscheidung gegen etwas. Er weiß, dass Gautamas Lehre nichts für ihn ist, aber was er dann für eine richtige Lehre hat, das muss er erfahren. Ich meine, klar, durch Erfahrung etwas zur Erkenntnis zu kommen, kann man es auf jeden Fall nennen, aber es kam mir irgendwie nicht so vor, als hätte Siddhartha jetzt einen richtigen Plan, was er machen soll. Also irgendwie kam mir das ein bisschen
Nee, das stimmt nicht.
aus dem Himmel. Einfach so, ja, was macht er jetzt? Aber der Bock drauf hat er irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt.
Er weiß zumindest, was er nicht will.
Ja, genau, ist auch wichtig.
Ja.
Aber er kommt ja dann zu Kamala, was auch interessant ist, er geht dann irgendwie durch den Wald. Und dann kommt er in die Stadt.
Ja, und als er durch den Wald läuft oder generell nach dieser Zeit bei Gautama, wo er sich dann eben entschlossen hat, jetzt einen neuen Weg einzugehen, nimmt er die Welt auch ganz anders wahr. Also so viel bunter und er kann sie viel mehr genießen. Vorher hat er ja immer versucht, seine Gefühle zu ignorieren. Und hier kann er jetzt durch seine Gefühle die Welt auch mal richtig fühlen.
Ja, aber er legt es trotzdem nicht ab, weil als er dann ja zu Kamala geht, sagt er ja, ich möchte was Neues lernen,
Ja.
aber seine alten Lehren vergisst er nicht. Was ja auch irgendwie, es ist dann keine komplette Abkehr auf jeden Fall.
Natürlich nicht.
Ja.
Also, bevor er dann in die Stadt kommt, müssen wir auch, genauso wie dem Würfelspiel, nochmals im Kopf merken, setzt ihn ein Fährmann über einen Fluss
Ja.
und kann ihm dafür keinen Lohn geben, weil er ja wie heißen sie wieder, Samana ist.
Samana ist, ja, die haben keinen, ja. Aber
Haben
der
gar keinen
Fährmann
Interesse.
sagt ja, ist nicht schlimm, dafür sind wir jetzt Freunde und deine Freundschaft ist mein Lohn, so in die Richtung, oder?
Ja. Genau, in der Stadt angekommen, will er jetzt ein bisschen lernen, das Leben von normalen Menschen, er nennt sie Kindermenschen, sie werden Kindermenschen dort genannt. Dafür will er erstmal von einer Kurtisanin, Kamala heißt, Kamala ist eine Anspielung auf eines der menschlichen Ziele, also so die Sexualität, und das, ja, wird in der hinduistischen Lehre personifiziert durch Karma, so den Gott der Liebe, vorgelesen aus Wikipedia gerade eben. Alle diese Namen, das steht da direkt in Wikipedia drin.
Ja.
Auf jeden Fall meint dann Kamala, dass er, um sie Damit sie ihm die Liebe lehrt, muss er erst ein paar Sachen vorweisen. Unter anderem muss er dafür Geld haben. Und der Arzt
Kleider,
wird ihm
Schuhe
dann.
und Geld muss er vorweisen. Das ist das, was ihm fehlt.
Und dafür arrangiert sie ihm dann, weil sie mag, ein Treffen mit dem Kaufmann Kamaswami.
Ja.
Da kommt das sehr geile Zitat, zu dem du dann, glaube ich, auch noch was hast, wo ihn Kawasmani fragt, was kannst du denn? Und Siddhartha meint, oder sagt, ich kann denken, fasten und warten.
Genau, und Kawasma, weil ich frage dann zum Beispiel das Fasten, wozu ist es gut? Und Siddhartha sagt, es ist sehr gut, Herr. Wenn ein Mensch nichts zu essen hat, so ist das Fasten das Allerklügste, was er tun kann. Wenn zum Beispiel Siddhartha nicht fasten gelernt hätte, so müsste er heute noch irgendeinen Dienst annehmen, sei es bei dir oder wo auch immer, denn der Hunger würde ihn dazu zwingen. So aber kann Siddhartha ruhig warten. Er kennt keine Ungeduld, er kennt keine Notlage. Lange kann er sich vom Hunger belagern lassen und kann dazu lachen. Dazu, Herr, ist Fasten gut. Und wenn ich das jetzt nochmal so durchlese, kommt mir sofort in die Gedanken, dass er dann praktisch Herr seines Schicksals ist. Also er muss nicht irgendwie etwas annehmen, was ja seine Bedürfnisse praktisch befriedigen muss, weil er jetzt unbedingt das brauchen muss, sondern er kann abwarten, bis die Zeit ist, wo er wirklich dazu ja sagen kann. Weißt du, was ich meine? Also, das ist dann seine Entscheidung und nicht die Entscheidung des Hungers praktisch.
Ja, und ähnlich wie in dem Roman Der Alchemist von Paulo Coelho, der Hauptcharakter da, schließt sich jetzt Siddhartha eine. Okay, ich fange nochmal neu an. Das ist verkackt.
Aber schön, schön, dass du wieder einen neuen Roman reinbringst, den ich nicht gelesen habe.
Ich habe es mir angehört. Das ist auf YouTube ist nicht so lang. Das kannst du dir machen.
Ja,
Das
1 Minute
ist
30. Los.
ja, und Siddhartha entschließt sich jetzt hier eben bei Kamaswami eine Lehre anzufangen. Oder was ist eine Lehre anfangen? Fängt er eine Lehre an?
Ja, klar.
Er
Also,
arbeitet nicht mehr bei dem.
Kawasmami ist ja Kaufmann, Händler und er will dieses kaufmännische Le ja, Wesen lernen, damit er sich eben Kleider, Schuhe und Geld kaufen kann, um dann Kamala die Liebe zu lernen bei
Da
ihr.
haben wir eine Parallele zu dem Roman Der Alchemist von Paulo Coelho, brasilianischer Autor, wo der Hauptcharakter Santiago auch um einen Zweck zu erfüllen bei einem Händler in eine Lehre geht. Also anscheinend ist es in Büchern ein Motiv, das öfter vorkommt.
Ja.
Aber hier in unserem Roman hier sieht er dieses ganze Händler-Dasein eher als ein Spiel und amüsiert sich daran. Er fürchtet keinen Misserfolg, freut sich aber natürlich, wenn er da Erfolg hat. Ist in der Zeit der Liebhaber und Freund von Kamala.
Ja.
Er liebt sein neues Leben gleichzeitig, verachtet es aber irgendwie auch. Also
Ja.
damit sind auch diese, er nennt es ja immer Kindermenschen gemeint, so, die er auch gleichzeitig total mag, aber irgendwie auch ein bisschen auf sie
Er
herab.
will das Leben von denen nachempfinden und das tut er ja, indem er sich den ganzen Lüsten des Menschenseins oder des alltäglichen Lebens hingibt. Zum Beispiel, aber er findet es alles ein bisschen, er lässt es sich nicht ran, zu sich rankommen, also das ganze Geld, die ganzen Zeug, aber bis auf ein was.
Er ist noch Samana gewissermaßen, ne?
Aber das Würfelspielen,
Ich habe auch
das
gelesen, das
ist
fand ich
was.
sehr schön, dass er sich in der Zeit als Zuschauer empfunden hat.
Ja, das ist sehr gut. Aber ein was ist nicht, da ist er kein Zuschauer, nämlich das Würfelspielen. Da ist er richtig emotionsvoll dabei. Also alles betrachtet er als Spiel, bis auf das Spielen an sich. Das betrachtet er mit sehr viel Emotion. Und da wird er dann auch ja nicht
Hat auch
so.
gesagt vorhin, dass man uns das merken sollen, dass er gemeint hat, die Lehre, die er hier über den Samanas gemacht hat, die hätte er auch beim Würfelspiel lernen können. Und jetzt
Ja.
sitzt er halt wirklich beim Würfelspielen da.
Ja. Und irgendwann wird es ihm ja auch zu viel,
Ja, also er gibt
das
sich da
Ganze.
auch anderen Genüssen hin, schmaust und trinkt da recht gut. und gerät in die Sansara hinein. Die Sansara ist der indische Kreislauf des Menschen. Und der Ziel der indischen Religionen ist es meistens, die Menschen aus diesem Kreislauf eben ins Nirvana zu erlösen. Aber er, der eigentlich ja immer die Erlösung angestrebt hat, die Erleuchtung, gibt sich jetzt dieser Sansara trotzdem hin und fühlt sich dann müde, leer und schwach. Und als er dann eh schon sehr alt ist, so an der Schwelle zum Alter, beschließt er sich dann, wie du jetzt gerade sagen wolltest, seine Besitztümer hinter sich zu lassen, wobei da Kamala auch schon schwanger ist.
Ja, der haut dann einfach ab. Ich glaube, er weiß gar nicht, weiß er überhaupt, dass Kamala schwanger ist? Ich glaube schon, oder? Oder nicht?
Da bin ich mir nicht mehr sicher.
Ja, auf jeden Fall haut er ab. Mit seinen ganzen teuren Kleidern und so weiter und kommt wieder zu diesem gleichen Fährmann, den wir schon vorher erwähnt haben. Und er sagt, ah, ich habe eigentlich auch wieder nichts, aber meine Kleider habe ich. Und ist so ganz fasziniert von diesem Fährmann und fragt, ob er das Fährwesen lernen kann und dann bei ihm
Da
arbeiten
kommt
kann.
noch eine wichtige Szene dazwischen.
Die, ja.
Mit Govinda. Aber ich möchte auch noch zu dieser Zeit bei den Kindermenschen eine kleine Interpretation reinhauen. Weil du hast gemeint, dass er in seiner Kindheit schon lernt, keine Erfüllung durch, dass er keine Erfüllung durch Materialismus hat. Für mich kommt diese keine Erfüllung durch Materialismus Lehre eigentlich jetzt erst hier. Oder hättest du das jetzt anders gesagt? Man könnte da auch viel mehr Sachen reinterpretieren, keine Erfüllung
Ja.
durch Hedonismus oder sowas. Ich weiß nicht, was denkst du?
Ja, ich dachte mir, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen zu sehr gesamtinterpretationsartig, das kommt später, aber ja, ich meine, er gibt sich ja allen Lüsten hin und am Ende
Er ist reich
gibt
auch.
es halt nicht
Das ist mir
mehr.
noch ein
Er ist
Thema.
ja, stimmt, er ist auch reich. Und was ich irgendwie auch interessant finde, ist, er hat ja Samana gelernt und genau das, wie wir schon vorhin mit dem Fasten gesagt haben, hilft ihm ja, ein guter Kaufmann zu sein. Also irgendwie ein Händler kann was vom Samana lernen, aber ein Samana nichts von einem Kaufmann.
Da hast du recht, stimmt.
Und er sagt ja auch wie heißt der Kaufmann, von dem er es lernt? Vishwamani? Der sagt ja, dass er von ihm nichts lernen kann. Das Denken habe ich nicht von dir gelernt, aber du kannst das Denken von mir lernen.
Kann man sagen, ja.
Kavaswami, genau. Also er sagt zu Kavasma, egal, dass ja, das praktisch, ich bin schlauer als du, wenn man es so haben will. Und das ist schon sehr, ja, mutiges zu sagen zu seinem Chef praktisch. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hätte, als er noch Samana war. Vielleicht hat er das gedacht, aber er hätte es nicht gesagt. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Erfüllung durch die ganzen Annehmlichkeiten, die das normale Leben mit sich bringt. Aber jetzt zu deiner Erfahrung mit Govinda oder deine Szene mit Govinda.
Ja, also er gelangt zu diesem Fluss und er ist ziemlich niedergeschlagen von seinen. Hast du gemeint, so, er hat oder erkennt, dass das, was er gerade gelebt hat, das ist eigentlich nicht mit seinen eigentlichen Werten übereinstimmt.
Ja.
Und er wünscht sich auch den Tod. Das ist recht krass, was Jesus sagen wird.
Ja.
Und er empfindet hier aber dann durch den Fluss das erste Mal dieses Om und lernt es kennen und versteht es dann das erste Mal. Dieses Om der Unzerstörbarkeit von Leben. Das wird er sich da das erste Mal bewusst. Und durch dieses Om, durch dieses Rauschen des Flusses, gelangt er in einen tiefen Schlaf. Und als er aufwacht, kennt er das, könnte man jetzt auch wieder sagen, weil du vorhin gemeint hast, jetzt, dass es ein Traum vielleicht war, nur mit Gotama.
Ja.
Das könnte jetzt auch hier wieder ein guter Traum sein. Habe ich jetzt auch wieder nicht so gelesen. Ich dachte, als er aufwacht, stand da wirklich Govinda da.
Nee, das habe ich auch so gelesen.
Okay.
Aber ich habe da noch, um zu sagen, wie er sich selber praktisch hasst, habe ich ein gutes Zitat dafür. Nämlich, mit verzerrtem Gesicht starrte er ins Wasser, sah sein Gesicht gespiegelt und spie danach.
Okay.
Also, wie, ja, verabscheut er sich selber findet. Aber
Man
genau,
könnte jetzt,
er.
sagen. Wir sind ja immer noch in unserer Coming-of-Age-Ding und da ist er jetzt schon an der Schwelle zum Alter, dass er
Ja.
vielleicht eine Midlife-Crisis hat.
Stimmt, ja, er hat ja, aber er hat ja ständig irgendwie Life Crisis. Erst geht er zu den Samanas, hat da keinen Bock drauf, dann geht er zu Gotama, hat da keinen Bock drauf, dann geht er ins richtige Leben, hat alles, was er will, hat
Ins
auch keinen Bock
richtige
drauf.
Leben.
Ja, ins
Oha.
richtige, aber ins Leben der meisten Menschen.
Er geht in die Stadt.
Er geht in die Stadt, ja. Ja. Und jetzt
Das
findet er langsam
bürgerliche
Erfüllung.
Leben. Ja,
Nee,
und
aber jetzt findet er langsam Erfüllung.
ja, also jetzt liegt er eben da und schläft. Und als er aufwacht, sieht er, dass Gobinda über seinen Schlaf gewacht hat. Aber wegen seiner tollen Kleidung, die er anhat, um Kamala zu beeindrucken, erkennt sie Gobinda ihn nicht. Und im Gespräch aber, gut, Govinda ist immer noch auf der Suche, der hat immer noch nichts gefunden. Der ist immer noch hier am Rumtouren, er folgt immer noch, ist immer noch ein Jünger von Gotama. Und im Gespräch schämt er sich dafür, dass er, also Siddhartha schämt sich dafür, dass er jetzt diesen, ich sage jetzt mal, hedonistischen Weg eingeschlagen hat. Und er erkennt aber auch, dass es notwendig war, diesen Weg
Ja.
einzuschlagen, diese Erfahrungen zu machen. Und daraus entschließt er sich jetzt, einen neuen Anfang zu machen. Und jetzt
Genau.
kommt, dass er zu Vasudeva, dem Fährmann, geht und ihn bittet, das Fährhandwerk zu lernen.
Ja. Und der lernt ja ganz viel dazu, aber um das vielleicht ein bisschen abzukürzen oder zumindest zusammenzufassen, kommt da etwas auf, was schon in der griechischen Philosophie
Ah, das habe
Anwendung
ich auch
findet.
aufgeschrieben.
Nämlich, ja gut, was ist der Ausspruch, den er lernt?
Also im Buch heißt es, er hört dem Fluss bei seinem Om zu. Aber ich hätte gesagt, dass er, wenn man es so sieht, eigentlich von Heraklit das Panterei lernt. Also
Genau.
das Prinzip, dass alles fließt. Das habe ich in meinem Deutsch-Abi-Einleitung verwendet.
Ja. Panterei, um das zu erklären, bedeutet praktisch so, man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss sich begeben.
Nee,
Also
ja, also ja.
praktisch, wenn man einmal in den Fluss geht und wieder rausgeht, dann und wieder reingehen will in den gleichen, das gleiche Wasser geht es nicht, weil es schon einen Kilometer weiter unten ist.
Genau, es ist so der Gedanke, dass eigentlich nichts ist, sondern alles immer in Bewegung ist.
Ja.
Also man kann jetzt nicht sagen, er ist böse oder sowas, sondern es ist ein Fluss und deswegen ist es jetzt vielleicht meine Momentaufnahme, wobei ich jetzt gar nicht
Ja.
weiß, wie das mit Heraklit meine Momentaufnahmen gesehen
Ja, hier wird es beschrieben, dass der Fluss überall zugleich ist, am Ursprung und an der Mündung, am Wasserfall, an der Fähre, an der Stromschnelle im Meer, im Gebirge, überall zugleich, und dass es für ihn nur Gegenwart gibt, nicht den Schatten Vergangenheit und nicht den Schatten Zukunft.
hat.
Aber da sah ich mein Leben an und es war auch ein Fluss. Und
Das ist jetzt ein
das fand
Zitat.
ich, das sagt Siddhartha, genau. Und ich fand das so interessant.
Wobei das, glaube ich, wieder weniger nach Heraklit, sondern mehr nach Daoismus klingt, aber da kommen wir später noch zu.
Ja.
Jetzt kommt auf jeden Fall ein sehr großer Einschnitt. Wir hatten vorher schon eine Zensur, diesmal im Leben von Siddhartha. Und zwar kommt, die bringen dann verschiedene Pilger immer über den Fluss, da fähren sie rüber. Kamala mit ihrem Sohn, die da auch auf einer Pilgerreise ist. Der Sohn ist, glaube ich, so 13 Jahre.
Aber warum sind die auf einer Pilgerreise? Weil Gotama ja, stirbt. Also Buddha liegt im Sterben und deswegen kommen so viele Pilger durch. Aber da ist auch interessant, dass Siddhartha keinen Bedürfnis hat, nach
Das stimmt.
zu Buddha gehen. Das fand ich auch interessant.
Das stimmt. Ja, und das ist jetzt vielleicht die einzige Stelle, wo man vorwerfen kann, dass es ein bisschen random ist. Okay, da sind schon viele random Sachen in dem Buch, aber es ist schon sehr random. Genau als sie da sind und dort Rast machen bei den Fährleuten, stirbt Kamala durch einen Schlangenbiss.
Ja.
Und Siddhartha muss den Sohn dann aufnehmen.
Ja.
Aber
Aber
was?
was ich noch interessant finde, ist, dass die beiden Fährmänner werden ja außerhalb von den praktisch in der Stadt als zwei Weise, die da am Fluss sind, gesehen.
Das
Aber sie
stimmt.
selber sehen sich jetzt nicht unbedingt als weise. Sie denken sich, ja, wir chillen halt den ganzen Tag am Fluss. Das war's. Und andere denken, also ich meine, sie reden mit dem Fluss die ganze Zeit und wenig miteinander. Aber ja, irgendwie fand ich das so interessant, diese zwei unterschiedlichen Sichtweisen auf die beiden Menschen. Einmal von den Menschen selber, wo sie denken, ja, wir sind halt nur zwei random Dudes. Und andere denken, ah, die sind irgendwie ganz besonders, zwei Weise.
Ja.
Aber
Ja, ich
ja.
hätte gesagt, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass sie in einer gewisser Weise versunken sind. Und da passt eigentlich sehr gut meine Interpretation zu diesem Absatz, zu diesem Abschnitt, wo ich sagen könnte, dass man hier Erfüllung oder Versenkung oder Erfüllung durch Versenkung in der Arbeit oder in der Natur. So, ne? Das schließt sich hier miteinander über.
Ja.
Also,
Ja.
zu
Ich
das
hätte das gar nicht in der Natur gesagt, weil ich fand, die Natur war nur so eine Metapher oder halt ein Stilmittel, zu sagen, du brauchst nicht mehr als dich selber oder erkenn das Leben, wie es ist. Und hier wurde es durch die Natur gemacht. Ich glaube, es steht ja sogar im Text drin, dass es für sie war es der Fluss, der die Erkenntnis gebracht hat, aber für andere sind es halt andere ja, Objekte der Natur.
Also diese Sache mit versenkter Natur würde auf jeden Fall zu den lebensreformmäßigen Tendenzen von Hesse passen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber
Aber
ja, also hast schon recht.
du hast was mit seinem Sohn gesagt, kommt ins rebellische Teenageralter, oder?
Ja, genau, der Vater hat alle. Genau, jetzt kommt der nächste Abschnitt, den man so sagen könnte. Zitate als Vater. Und da ist er jetzt im Prinzip schon durch die Mittagspause durch, wie auch immer. Und sein Sohn, ich habe dich vorhin schon gefragt, wie alt er ist, ne?
Ja,
Was hast du
das wird
gesagt?
aber nie gesagt. Ja, habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht
Okay,
gesagt.
er ist vermutlich im rebellischen Teenageralter.
Ja, wahrscheinlich.
Es ist auf jeden Fall ein sehr verwöhnter Sohn und er tut sich bei den zwei alten Männern da draußen an der Fähre ziemlich schwer. Auch wenn
Ja.
das Siddhartha ziemlich gut mit ihm meint. Er ist da sehr wortkarg. Und zusammengefasst könnte man sagen, er bringt nicht die Freude, die man eigentlich vielleicht vom Sohn erwarten könnte, sondern eher Leid und Sorge.
Ja, aber was auch interessant ist, so der Sohn ist sehr rebellisch und Siddhartha ist so komplett ja, stoisch und sagt, ja, okay, du bist wütend und ich verstehe es auch komplett. Und der Sohn will sich so aufregen gegen seinen Vater, aber der sagt so, ja, reg dich auf. Ja, ist alles gut, lass es raus.
Albtraum.
Und das muss
Ja.
ja, das muss richtig schlimm sein für einen Sohn und
Wenn
deswegen haut er dann auch ab.
man sich an etwas reiben will, aber man sich an nichts reiben kann.
Ja, das ist richtig frustrierend für ihn. Das finde ich so witzig. Und Basudeva, der Fährmann, der sagt so, ja, lass ihn halt gehen. Und er so, ich weiß, ich muss ihn gehen lassen. Aber ich kann nicht, weil ich immer noch sein Vater bin. Und da kommt er irgendwie auf seine menschliche Seite rüber, wo wir eigentlich von Siddhartha eher so die ideelle Seite sehen. Also mal abgesehen die Zeit, wo er bei Kamala ist und sich ja ein bisschen auch, ja, seinen Idealen fernhält, kommt da ein bisschen sein menschlicher Aspekt raus, wo
Er
er
liebt
Vater dann
ihn,
ist.
er geht mit sehr viel Geduld an die Sache und das, was so da war, empfiehlt ihm ja dann so, hey, der Sohn soll eigentlich mit Gleichaltrigen rumhängen, ne? Zwei alte
Ja,
Männer, das ist nicht der gute Umgang für mich. Und dann kommt er
ja.
wieder ganz wichtig, sehr spannend, er muss seinen eigenen Weg gehen. Also genau das, wo Siddhartha die ganze Zeit meint, gelernt zu haben, kann er
Ja,
jetzt an seinem eigenen Sohn nicht
genau. Weil
anwenden,
es eben sein Sohn ist. Weil es sein Sohn
ja,
ist.
weil er so der Liebe ergeben ist. Und
Ja.
durch dieses sich der Liebe ergeben sein, ne, er leidet dann auch unter Trennung. Und da erkennt er, dass das ganze Treiben, das die Menschen so machen haben, ne, da versteht er das das erste Mal und findet es auch liebenswert. Ne.
Ja.
Das ist so gewissermaßen, er hat hier Demut gelernt. Ne. Er fühlt sich nicht mehr den anderen überlegen, wie er es vielleicht als Samana hatte.
Ja, genau. Er sieht sich ja nicht als Kindermensch, der einfach nur den Lüsten nachgeht, sondern, also jetzt dann schon ein bisschen mehr. Also er ist von einem ich weiß nicht, wie er sich sonst nennt, aber von einem Kindermen zu einem Kindermenschen ein bisschen geworden. Was er sich auch ein bisschen irgendwie gewünscht hat, aber auch irgendwie nicht, keine Ahnung. Aber er ist ja auch ein bisschen sein Vater dann geworden. Also sein Vater am Anfang der Erzählung war ja auch so, nee, geh mal nicht bitte. Und dann hat er ihn irgendwann gehen lassen und so ist er ja auch, beziehungsweise der Sohn von Siddhartha haut einfach ab, ohne wirklich seinen Vater zu fragen oder
Ja.
seit die
Stimmt.
Einwilligung von seinem Vater zu
Ja, auch,
bekommen.
ja, auch, stimmt. Und er hat auch seinen Vater nie wieder getroffen. Das ist eigentlich krass.
Ja, zum, ja, also weder Siddhartha sieht seinen Vater noch so noch seinen Sohn, oder? Ich glaube, von seinem Sohn hören wir nichts mehr im ganzen restlichen
Mir fällt auch
Erzählung.
gerade auf, weil ich mir gerade überlegt habe, mit Mutter, so wie eigentlich die Verhältnis zu von Siddhartha zu seiner Mutter ist, dass die eigentlich überhaupt nicht vorkommt und dass eigentlich auch die
Ja.
einzige weibliche Person in dem Buch Kamala ist, kann das sein?
Ja, aber ich finde, sein so Vater kommt ja auch ganz, ganz kurz nur vor. Das war schon fast nur so prologartig,
Aber ich
weißt du?
finde
Ich habe den
trotzdem
gar nicht.
auffällig, dass seine Mutter gefühlt
Ja.
nicht vorkommt.
Nee, die kommt auch nicht vor.
Ja.
Ich glaube, nee, die kommt, glaube ich, nicht vor. Aber interessant ist dann wieder, dass er wieder Govinda dann trifft.
Ja,
Das ist
erstmal noch
so.
zu dem Teil noch mit Vasudeva. Ich lese hier nochmal aus, hier in Wikipedia sind perfekt die ganzen Namen erklärt. Steht noch, Vasudeva ist gemäß der indischen Mythologie der Name des Vaters von Krishna und somit ein Avatar des Vishnu. Also ich glaube, hier Krishna, das ist so ein sehr, da habe ich mich jetzt nicht so ganz eingelesen, das ist ein hinduistischer Gott, der so das Allerhöchste darstellen soll, die Personifikation des Allerhöchsten. Und hier von der
Das würde
Vater.
ja passen.
Also etwas sehr, sehr Geistliches erhaben.
Ja.
Und jetzt
Interessant.
kommt noch ein spannender Teil, bevor Raghuwinder wieder trifft. In dem Moment, als er diese starke Demut gezeigt hat, fühlt sich dann auch als Teil von einem Ganzen, als er sich eben das Ganze versteht und sich nicht mehr überlegen fühlt, dass Vasudeva sich dann von ihm verabschiedet, um in den Wald gehen und zu sterben.
Ja.
Und hier könnte man jetzt hier wieder von irgendwie meinen, Vasudeva, gut, er steht jetzt vielleicht nicht direkt für den Hinduismus, aber wenn er jetzt der Vater von Krishna ist, so Krishna ein sehr hoher Gott im Hinduismus, dass hier vielleicht irgendwie der Ursprung des Hinduismus sich von dem Weg, von dem Ganzen hier abschneidet. Weißt du, wie ich
Ja,
meine?
ich finde, er ist ja auch ein bisschen so eine Vaterfigur für Siddhartha. Also als Siddhartha am Anfang zum Fährmann kommt und sagt, ja, ich möchte bei dir lernen, ist es ja eine Mentorfigur und
Ja, stimmt.
die werden dann so gleichberechtigt, sage ich mal. Aber sobald dann wieder der Sohn kommt, ist Vasudeva wieder derjenige, der sagt, ihn ein bisschen auf den rechten Weg rückt, wieder ein bisschen so die Mentorfigur ausübt. Was dann auch interessant ist, dass er dann wieder stirbt. Das ist ein bisschen typisch, die typische Heldenreise artig. Ja. Und dass dann Vasudeva Vater von Krishna ist, ist es ja dann Vater von Siddhartha ein bisschen. Und Siddhartha wird dann ja damit auch hochgehoben in ja, eine heilige
Ja,
Art,
ja.
sozusagen.
Ja, für was Siddhartha steht, kann man ja gewisserweise sagen, kommen wir jetzt in dem letzten Artikel oder letzter Abschnitt, wie auch immer, wo Govinda dann zu Siddhartha in den Fluss kommt.
Ja.
Da wolltest du ja vorhin schon anfangen. Ich werde es aber trotzdem weitermachen. Also immer noch. Obwohl Govinda ist immer noch, obwohl Gautama schon gestorben ist, auf der Suche. Er ist immer noch ein Suchender. Ich weiß nicht, hat er sich mit der Situation abgefunden? Was denkst du, dass er für immer ein Suchender bleiben wird?
Ich denke schon.
Es wirkt aber ein bisschen traurig auf mich.
Ja, aber ich finde, er hat sich schon damit halt schon abgefunden. Er ist ja dann schon irgendwie, habe ich das Gefühl, auch ein zumindest nicht komplett erleuchteter, aber auf jeden Fall ein sehr weiser Mensch geworden. Und da ist er auch ganz interessant, die Gegenüberstellung von jemandem, der Buddhas Lehre folgt und jemand, der es ihr nicht folgt. Und ja, Govinda hat sich ja auch weiterentwickelt und wenn jemand sich komplett dieser Lehre hingibt, muss er auch irgendwie besser werden,
Das
sozusagen.
stimmt schon ziemlich
Und
traurig.
deswegen habe ich schon das Gefühl gehabt, so wie er sich ausdrückt und wie er auch beschrieben wird, dass er dann schon sehr, ja, die Lehre in sich aufgenommen hat und schon sehr viel verstanden hat. Und dann einfach okay damit ist, dass er dann, ja, die Erleuchtung nicht wirklich findet.
Er ist aber trotzdem noch ein Suchender und erkennt, dass Siddhartha eigentlich jetzt nicht sehr wirklich suchend ist, sondern eher etwas gefunden hat. Und er bittet ihn deswegen, seine Lehre ihm zu erklären. Nur um dann, da hast du gleich auch noch ein wunderschönes Zitat zu, glaube ich, aber zu hören zu bekommen, dass die Lehre von Siddhartha mit Worten nicht wirklich beschreibbar ist, dass Worte nicht stark genug sind, nicht genug Ausdruckskraft zu haben, um das, was er hier glaubt, zu erklären. Was ein sehr daoistischer Ansatz ist.
Um
Und
zu Daoismus ein bisschen was zu sagen, das kommt ja immer wieder im Buch vor, habe ich zwei Zitate, ich glaube, die passen noch jetzt sehr gut rein.
Ja, genau, das passt perfekt. Das passt perfekt.
Einmal, das kommt ein bisschen früher im Roman, aber das passt trotzdem super gut. Lass dich aber warnen, du Wissbegieriger, vor dem Dickicht der Meinungen und vor dem Streit um Worte. Es ist an Meinungen nichts gelegen. Sie mögen schön oder hässlich sein, klug oder töricht sein. Jeder kann ihnen anhängen oder sie verwerfen. Und das Zweite, eben genau in diesem Teil des Kapitels, von jeder Wahrheit ist das Gegenteil ebenso wahr. Nämlich so, eine Wahrheit lässt sich immer nur aussprechen und in Worte hüllen, wenn sie einseitig ist.
Ja, das Polarität pur. Ich kann auch noch ein Zitat beisteuern, in dem man vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr die Reise von Siddhartha erkennen kann. Dies hier, sagt er spielend, ist ein Stein und er wird in einer bestimmten Zeit vielleicht Erde sein und wird aus Erde Pflanze werden oder Tier oder Mensch. Früher nun hätte ich gesagt, dieser Stein ist bloß ein Stein. Er ist wertlos, er gehört der Welt der Maya an. Und weil er vielleicht im Kreislauf der Verwandlungen auch Mensch und Geist werden kann, darum schenke ich auch ihm Geltung. So hätte ich früher vielleicht gedacht. Heute aber denke ich, dieser Stein ist Stein, er ist auch Tier, er ist auch Gott, er ist auch Buddha. Ich verehre und liebe ihn nicht, weil er einstmals dies oder jenes werden könnte, sondern weil er alles längst und immer ist. Und gerade dies, dass er Stein ist und dass er mir jetzt und heute als Stein erscheint, gerade darum liebe ich ihn und sehe Wert und Sinn in jeder von seinen Adern und Hüllungen, in dem Gelb, in dem Grau, in der Härte, im Klang, den er von sich gibt. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, das ist ein sehr langer Satz. Aber da habe ich richtig erkannt, so, ah, okay, Siddhartha soll Daoismus repräsentieren.
Ja, es hat auch ein bisschen was von diesem Flussgedanken, was ich vorhin meinte, dass manche Leute eben im Fluss diese Erkenntnis finden und andere eben in anderen Naturobjekten. Und hier wurde es jetzt mit dem Stein dargestellt. Aber im Prinzip kommt dann jeder auf die gleiche oder zumindest auf seine eigene ja, Interpretation von der Welt.
Ja, ich möchte noch zu Daoismus ein paar Worte sagen. Das ist, wie in dem Buch erklärt wird, ich habe schon gesagt, nicht so ganz einfach zu erklären. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzen will, ein sehr kurzer, knapper Einstieg ist, wenn man sich den Wikipedia-Artikel zur Polarität, das ist ein philosophisches Konzept, durchliest. Polarität und Daoismus, würde ich sagen, ist ziemlich verwandt miteinander. Polarität kommt aber auch in gewissen esoterischen Kreisen, aber auch in der deutschen Philosophie vor, also in der Philosophie von Hegel, dem Weltengeist und von Fichte und so, glaube ich, auch, wobei ich das jetzt nicht so genau kenne.
Um das ein bisschen einzuordnen, die ganzen Philosophien in Siddhartha. Wir haben ja am Anfang Hinduismus, hast du ja gesagt, dann kommt Gautama, der Buddha, also Buddhismus, und jetzt haben wir hier Daoismus, und das ist ja das, worum es ja auch sehr viel in dem Buch geht. Was ja interessant ist, dass wir eigentlich eine indische Erzählung haben, aber Daoismus ist eigentlich nicht wirklich in Indien vertreten, sondern eher im chinesischen Raum. Also, das, was ich vorhin gemeint habe, ist, dass diese chinesische Lehre in dem indischen Roman, dass es ein bisschen komisch ist, dass es nicht wirklich so einheitlich ist, sage ich mal.
Ja, dazu möchte ich noch sagen, wie du sagst, chinesische Lehre, das ist die Lehre von Laozi.
Der war
Laozi,
Chinese.
da gibt es ja verschiedene, genau, ja, der war Chinese, aber genau von Laozi, und da gibt es das Buch Tao Te Ching oder Tao Te Ching, je nachdem, wie man es übersetzt, wo das Prinzip des Taoismus ganz gut dargelegt ist. Und ich habe ja vorhin schon diese recht gute, gemeint, dass in Wikipedia eine recht gute Aufreihung von den ganzen Namenerklärungen gibt. Unter diesen Namen steht tatsächlich, die indische Gewandung ist jedoch nur Kleid, Hesse, eine Verhüllung. In Wirklichkeit steht das Werk, wie Hesse selbst sagt, in seinem Sinngehalt näher bei Laozi als bei Buddha.
Ja.
Und damit ist auch mein Vorgeschmack, wo ich gemeint habe, das ist eine Mogelpackung zu erklären.
Was ja nicht schlecht ist. Ich finde, ich habe sehr viel von Siddhartha gelernt. Ah, so, nebenbei.
Ich glaube, jetzt passt ganz gut. Da können wir gleich noch mal drüber reden, oder will ich, fände ich cool, gleich mal drüber zu reden. Ich mache noch kurz, oder wir können noch kurz den Inhalt zu Ende fassen.
Ja, auf jeden
Nachdem,
Fall.
das wäre wichtig, nachdem jetzt hier seine Lehre dargelegt hat und gemeint hat, das ist schwer zu erklären, mit Worten kann man es schlecht ausdrücken, Worte sind da unzureichend, gewinnt er einen Kuss. Und durch diesen Kuss erkennt dann auch Gewinder die Einheit und Vollkommenheit, die in der Welt herrscht und die auch in Siddhartha herrscht. Und erkennt, dass er ein Heiliger ist und genauso wie Buddha die Vollendung erreicht hat.
Ja.
Damit endet dieses Buch.
Genau. Dann gehen wir jetzt zur Gesamtinterpretation über.
Ja, vielleicht noch
Ja,
zu
vielleicht
dem
noch zu dem
Kapitel. Ich
Kapitel.
hätte gesagt, dass da und da so ein bisschen daraus schlussfolgern könnte, dass Vollkommenheit in Akzeptanz und Demut dann zu in der ewigen, also dass man Vollkommenheit, das ist jetzt wieder ein taoistischer Gedanke, klingt ein bisschen komisch jetzt, aber Vollkommenheit in der Akzeptanz und Demut der ewigen Unvollkommenheit finden kann. Ich glaube, ich habe das jetzt gut gesagt. Aber so hätte ich gesagt, dass dieses letzte Kapitel da
Ja.
einigermaßen zusammenzufassen.
Dass man praktisch die Welt nicht ergründen kann und diese Erkenntnis, wenn man sie akzeptiert, führt dazu, dass man sie akzeptieren kann, die Welt, so in die
Ja,
Richtung.
dass man dann dadurch, das ist wiederum eine Erkenntnis.
Ja. Und das finde ich ist. Das ist etwas, was ich mitgenommen habe, weil das habe ich gut verstanden. Das ist so, also ich lese es mal vor. Was eines Menschen Schatz und Weisheit ist, dem anderen immer wieder wie Narrheit klingt. Also praktisch, was die Erleuchtung, die Erkenntnis eines einen ist, hört sich für den anderen sehr offensichtlich an. Und ich finde das so
Ja, das stimmt.
cool, weil jedes Mal, wenn ich so eine Erkenntnis habe und es mit Worten sage, denke ich mir, ja, das hättest du ja auch sofort denken können. Aber es fühlt sich irgendwie anders an, wenn man sich nur denkt.
Ja, da dem gegenüber kann ich eigentlich jetzt nur so ein bisschen meine Gesamtinterpretation noch. Ich habe ja eigentlich schon die ganze Zeit gesamt interpretiert, aber noch ein bisschen ausführen oder nochmal endgültig sagen. Und zwar hätte ich so im Großen und Ganzen gesagt, keine Lehre ist endgültig, sondern man muss seinen eigenen Weg gehen und finden. Und ja, nur so durch, nur dadurch. Und vielleicht eben auch durch die Akzeptanz und Demut der ewigen Unvollkommenheit.
Ja.
Vielleicht kann man dadurch dann seinen inneren Frieden finden. Was denkst du?
Ich hätte es erstmal ein bisschen mit einer Narzis und Goldmund verglichen, weil ich finde, es
Okay.
hat sehr viele Parallelen. In Narzis und Goldmund haben wir einmal Narzis und Goldmund und der eine, das sind beides Klostermenschen, Mönche, und der eine bleibt im Kloster, ist ein bisschen so wie Govinda, der gibt sich der Lehre hin, und der andere bricht aus dem Kloster aus praktisch und erlebt die Welt, erlebt, was die Welt zu bieten hat, und kommt dann zurück und sie treffen sich wieder.
Aha.
Und so ist ja auch Siddhartha. Siddhartha sieht auch die Welt und erkennt sie, hat die ganzen Lüste.
Aha.
Und Ich finde, die haben sich schon sehr, sehr abgeglichen, oder? Oder was, was? Ich weiß, du hast es jetzt, du hast nicht, dazu ist es nicht gelesen, aber die zwei Geschichten haben sich schon sehr ähnlich angefühlt. Und als ich dann so praktisch daraus gesehen habe, ist dann so, dass Hesse, und wir sehen ja hier die Weise, wie sich jetzt Govinda durch die Welt schlägt, die lusterfüllte Welt, dass er dafür plädiert, was du auch gesagt hast, die Welt zu erfahren, dass das wichtig ist. Und das finde ich irgendwie interessant, weil was heißt denn die Welt erfahren? Hier heißt es praktisch, alle Möglichkeiten der Welt, alle Lüste der Welt zu erfahren, und dann wird man sie schon irgendwie finden, aber eigentlich nicht, sondern irgendwie sollte man sich sofort in den Wald hocken bei dem Fluss und denen die ganze Zeit zuschauen. Ich weiß nicht, was ich daraus lernen soll, weil er hat jetzt sehr viele Lösungen gefunden und am Ende hat nur eine funktioniert. Aber für andere funktionieren die auch. Also was ich vielleicht rausnehmen würde, wäre, dass ja, man es erfahren muss. Alles, was es gibt, und dann das Richtige für sich raussuchen soll.
Vielleicht nochmal zu den verschiedenen Denkmodellen, die jetzt hier oder Philosophien oder Religionen, die jetzt hier präsentiert werden. Du hast schon gemeint, Daoismus ist eigentlich eine chinesische, wenn man so
Ja.
will, das aus chinesischer Tradition stammende Religion oder Denkrichtung. Der Buddhismus ist allerdings dann auch in China verbreitet worden. Und eigentlich
Ja.
ist es eher komisch, also
Also
dass Buddhismus und Daoismus miteinander
Daoismus
verglichen wird, ist nicht unbedingt komisch. Eigentlich ist es eher komisch, dass dann der Hinduismus da noch gewissermaßen mit reinkommt und nicht der Konfuzianismus. Weil so diese drei
aber
Religionen, Konfuzianismus, Buddhismus und Daoismus, so diese drei großen
ja.
traditionellen, die haben auch so irgendwie so einen Namen, himmlische Religionen oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Religionen in China sind.
Ja. Nee, ist voll, ist richtig. Obwohl Konfuzianismus ist ja nicht wirklich eine Religion, das ist ja eher eine Philosophie, oder?
Ja, Daoismus ist eigentlich auch, also eigentlich
Ja,
auch eher
ja.
eine Philosophie und Buddhismus
Auch.
lässt sich auch darüber streiten, ob das jetzt wirklich eine Religion ist.
Okay, das ist eine andere Diskussion, die wir jetzt
Ja.
nicht anfangen müssen.
Aber
Ja.
noch angemerkt, einfach weil es spannend, cool ist. Wahrscheinlich kannte das Hesse auch, aber dem hätte dann garantiert Zen ziemlich gut gefallen, weil Zen, zumindest so wie ich das jetzt weiß, eine Fusion aus Buddhismus und Daoismus ist. Also ich glaube, der wäre da ziemlich begeistert gewesen. Oder war es?
Ah ja. Aber dann?
Dann sage ich mal, haben wir soweit aufgegessen. Können zur Rechnung mal gehen. Du hast eigentlich schon gerade gesagt, was du zusammenfassend sagen willst, was du aus dem Text gelernt hast, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz auf den Punkt bringen.
Ja, ich glaube, was ich daraus gelernt habe, ich glaube, das ist das, was mir am meisten Sicherheit gibt, wenn ich irgendeine Erkenntnis finde, ist, dass wenn ich sie ausdrücke und die hört sich dumm an, dass es komplett okay ist. Weil sich das einfach für jeden dumm anhört. Jede Erkenntnis von einem anderen.
Ja, also mir geht es da ganz ähnlich, nur ein bisschen allgemeiner gefasst. Ich finde richtig cool, dass ich jetzt hier mal ein Werk habe, das ich jemandem vorlegen kann, so wie du es gemeint hast, wenn jemand da irgendwie zu stark an einer Lehre festhält oder wenn jemand meint, so ja, das ist der absolut so. Und ich dann so weiß, ah, guck mal hier, lies das mal. Also wird wahrscheinlich dann ähnlich gelesen werden oder wie auch immer, aber ich finde cool, dass man da jetzt auf jeden Fall ein prämiertes Werk, also mit Hermann Hesse hat ja für sein Gesamtwerk den Nobelpreis, Literatur-Nobelpreis bekommen. Dann ein prämiertes Werk vorzeigen kann. Ja, hier, also da
Ja.
sagt man auch jemand anderes, der recht schlau war, vielleicht, dass man nicht so ganz klar
Autoritätsargumente funktionieren ja immer bekannterweise.
war.
Ich glaube, das war's,
Ich meine, so ein Buch, also ich meine, Bildung, ne? Literatur soll ja auch gewissen. Wir wollen ja seinen Bildungsauftrag hier. Nee, also Bildung durch Lesen kann man dann vielleicht auch das eher nachempfinden, als wenn man das jetzt nur als Konzept erklärt bekommen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Durch eine
Naja.
Geschichte mehr kann man sich immer besser merken.
Weißt du noch damals, Govinda? Ja, ich sag mal, das war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal. Für die Naschsüchtigen unter euch, wer will, kann noch für einen kleinen Nachtisch zwischen Tür und Angel dranbleiben. Für uns gegenseitig eine leider ja, dann oft nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage stellen.
Okay, ich fange mal an, wie letztes Mal, weil jetzt muss ich einfach fragen, das ist jetzt eine sehr unseriöse Frage.
Scheiße.
Wir hatten letztes Mal, welches Tier du wärst. Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, Faultier. Wir haben hier jetzt ein Naturobjekt, einmal jetzt ein Fluss, einmal ein Stein. In was würdest
Ja.
du Erfüllung finden? In welchem Naturobjekt würdest du Erfüllung finden?
Okay, da kann ich mit einer Geschichte antworten, die gewissermaßen auch zum Fluss passt. Und zwar bin ich mal. Die Umstände erkläre ich jetzt nicht, dann klingt es aber noch abstruser. In einem Zirkel an einem See gesessen mit einer Gruppe von anderen Leuten und es war im christlichen Kontext und es ging darum, in sich hineinzuhören und sich und für eine Person zu beten und dann eine Assoziation, die dann von Gott kommt oder eine Botschaft, die Gott einem gesendet hat, dann zu einer anderen Person zu sagen. Also halt,
Okay.
das ging dann im Kreis rum. Wir haben gesagt, hier, jetzt tun alle zu Timo, sich in sich kehren, was Gott zu Timo einem sagt. Dann, genau. Und ich habe da absolut keine Erinnerung mehr dran, bis auf, dass eine Person da zu mir gemeint hat, du bist wie Wasser. Oder Gott hat mir Wasser gesendet, ich habe Wasser gesehen. Du bist wie Wasser. Und Wasser ist ja so, dass es eigentlich sehr ruhig und sanft. Und Wasser kann aber auch zum Beispiel in einem Mühlrad Großes bewirken. Und das
Oh.
fand ich ziemlich cool. Das habe ich als Kompliment aufgenommen, direkt von Gott.
Herrlich.
und deswegen würde ich auf die Frage antworten. Lange Rede, kurzer Sinn, dass ich wie Wasser bin. Dass ich Wasser sein wollte. Wie der Fluss. Und ich will das Om zu Siddhartha sagen.
Naja,
Was wärst du?
ich meine, vielleicht bin ich durch die Nähe zu Bergen ein bisschen voreingenommen. Aber wenn ich die Berge anschaue und wenn wir jetzt hier schon mal so spirituell drauf sind, kann ich auch die ganze Spiritualität rauslassen. Wenn ich sehe, dass die Berge ewig dauern, aber sie sich trotzdem ein bisschen ändern, finde ich das irgendwie eine richtig interessante Ansicht auf das Leben. Weil wir werden nicht ewig dauern. Wir verändern uns sehr viel. Und Berge sind ja irgendwie schon ewig da, aber sie verändern sich trotzdem. Also irgendwie so in die Richtung. Also ich glaube, ein Berg würde mir gut passen, um dort die Erleuchtung zu finden.
Philipp wäre gerne Hardrock.
Okay, was ist deine kontroverse Abschlussfrage?
Meine Frage ist wirklich ein bisschen kontrovers, weil sie nicht ernst ist und ja, ich hoffe, dass sich da jetzt keiner auf den Schlips getreten fühlt. Und zwar trifft Siddhartha ja in dem Garten den heiligen Gotama. Und da wäre meine Frage, also eigentlich ist es, nee, eigentlich ist sie ernst gemeint. Aber man kann darauf, glaube ich, nicht ernst antworten. So. Also ist egal, jetzt einfach,
Ja,
ja.
frag die
Was
Frage.
sagst du, was würdest du mit Gotama reden? Im Garten.
Vielleicht, also meine witzige Antwort wäre, warum hast du dich unter diesen Baum gesetzt?
Okay.
Nee, also ich und über Gotama, wie er draufgekommen ist, sich unter den Baum zu setzen. Also, was muss passieren, dass man sich, keine Ahnung, 40 Tage oder ist es ein christliches Ding, unter einen Baum setzt? Und ja, also wie kommt man auf die ganzen Ideen einfach? Weil Ich glaube nicht, dass alles, was. Also wir haben ja festgestellt, oder es steht ja im Buch, dass jede Weisheit von einem nachher zum anderen ist. Und deswegen, eine Weisheit zu erlangen, ist nicht wirklich so schwer, wenn man einen Anfangspunkt hat. Aber wie kommt man zu diesem Anfangspunkt? Und das wäre meine Frage. Wie kommt man zu sinnvollen Anfangspunkten?
Ja, meine ernsthafte Frage wäre, also dass Leid überwunden werden soll, ist klar, aber warum man Freude überwinden will? Weil Freude und Leid sich natürlich gewissermaßen bedingen, aber Freude natürlich das Leben auch lustvoll und lebenswert machen. Und sowas zu überkommen, ergibt sich für mich jetzt nicht unbedingt erstrebenswert. Also ja, das. Da würde mich interessieren, wie man darauf kommt oder wie man sich erklären könnte, warum es sinnvoll wäre, Lust und Freude zu überkommen.
Naja, das ist auch eine interessante
Also
Frage.
meine unernsthafte Frage wäre, weil im Buddhismus ist ja vegetarische Ernährung auch eine sehr große Rolle, wie man da zu seinem Protein kommt. Wie man sein Protein bekommt. Also ist nicht nur Spaß, ich bin ja da auch ein Freund von dieser Ernährungsform, aber ja.
Ja gut, dann haben wir das auch wieder abgehakt.
Besser wird's nicht. Noch ein kolossal leckerer Bussi von Konrad.
Und von Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Bevor du weggehst, habe ich ja noch eine Geschichte. Das möchte ich ja noch erzählen. Hast dich nicht daran erinnert? Hast mich nicht erinnert daran? Nee, ich war ja
Stimmt.
bei dem Hesse, beim Hesse-Gar-Haus. Wir haben das ja alle
Ich
schon
nicht hören
gehört.
wollte.
Tja, jetzt musst du es ja anhören. Nee, aber das Hesse-Haus ist ein bisschen in Disrepair gefallen. Das hat ein Ehepaar wieder aufgebaut und ich habe das Ehepaar auch kennengelernt, die das dann
Okay.
wieder aufgebaut haben. Was irgendwie so eine krasse, ich finde das so eine krasse Aufgabe. Also ich finde es richtig cool von denen, dass sie das machen, dass sie sich ja ein bisschen das zur Lebensaufgabe machen. Und
Können wir den unseren Podcast hier schicken?
ja, das ist eine Idee. Nee, aber die waren auch richtig nett. Kamen mir ein bisschen besserwisserisch vor, wenn es so will. Nee, aber die waren richtig, richtig nett. Und die haben einen auch ins Haus geschickt und gesagt, ja, kommt da rein. Und waren alles richtig nett. Ich habe mich mit denen auch eine Zeit lang unterhalten. Und
Komm jetzt die Waschbecken,
ja.
sorry.
Was?
Kommt jetzt die Waschbecken, sorry.
Ach so. Ja, das ist jetzt eben die Frage von was man konservieren muss und was nicht. Sie haben einen sehr, sehr gut produzierten Film, den man sich ich glaube, Wohnzimmer von Hermann Hesse anschauen kann, das auch noch original aufgebaut ist.
Auf dem sein
Und
Fernseher.
auf seinem Fernseher. Genau. Nee, auf jeden Fall wird halt sein Arbeitszimmer mit den ganzen Büchern und dem ganz fancy Kamin erklärt. Und was auch erklärt wird, ist das Waschbecken, das anscheinend irgendwie in der Küche war. Und dann würde es rausgebracht und dann erklärt die Frau dort wieder, warum das jetzt irgendwie verglasiert wurde in den 50ern und darunter, weil das jetzt dann abplatzt, sieht man den Sandstein und der Sandstein kommt von hier. Und ich dachte mir so, das ist ein Waschbecken. Das aufgehoben werden, also das ist eine ernsthafte Frage. Muss es aufgehoben werden? Weil wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Aber das ist eine Frage für jemanden, der Archäologie studiert. Würde mich wirklich interessieren.
Ja, du hier, also erstmal, wenn Wenn jemand da hier zuhört, der Archäologie studiert, wir würden gerne mal ein Interview mit einem Archäologen führen.
Auf jeden Fall.
Und gerne melden. Vielleicht poste ich mal wieder das Kontaktformular irgendwie oder auf unsere Website. Auf jeden Fall, das ist ja auch so ein bisschen das, was im Buddhismus passiert ist, ne? Dass man da
Ja.
Buddha hatte, der gemeint hat, hier findet die Erleuchtung durch Versenkung, überkommt damit durch Versenkung das Leid. Und dann haben die Leute aber angefangen, aus dieser einfachen Botschaft eine Religion zu machen, ne?
Und es war doch eigentlich auch im Christentum so, oder?
Ja, gewissermaßen war das, ist, ja, gewissermaßen kann man das eigentlich übertragen. Also genauso wie es hier bei Hermann Hesse war, war es eigentlich auch bei den Religionen.
Okay, ich glaube, die Folge ist jetzt auch schon lang genug.
Ist wirklich lang
Das,
heute.
ja.
Aber war auch ein gutes Thema. Also hat mir sehr viel Spaß
Mir auch. Deswegen war es so lang. Also dann,
Ciao, ciao.
ciao.